Ja, das waren kurz mal ein paar hundert Jahre Geistesgeschichte und Kulturgeschichte runtergebrochen von John Venture, das Götz Wiedmann, gell?
Ja.
Ja, okay, sehr schön. Tobi, vielen Dank dafür, auf jeden Fall. Genau, Gegenfeuer von Pierre Bourdieu. Vor 25 Jahren, 1998, rausgekommen, wo ein klares Statement von einem französischen Intellektuellen war, Partei zu ergreifen als Intellektueller auf der Seite der sozialen Kämpfe auch und vor allem gegen den Neoliberalismus, gegen den sich ja die sozialen Kämpfe in im Grunde gerichtet haben. Das Buch hatte ich beeinflusst in deiner politischen Werdung, Laufbahn, so wie ich das verstanden habe. Und du beziehst dich mit deinem Buch ja explizit auch drauf mit Gegenfeuer 25. Inwiefern ist das quasi eine Fortführung dann von Bourdieu? Ja, weil ihr habt ja was draus gemacht letztendlich aus Bourdieus Thesen, Meinungen.
Ja, im Prinzip habe ich versucht, das aufzugreifen, was Bourdieu in dem Buch vorschlägt. Also er kritisiert ja die Theorie hinter dem Neoliberalismus und als zum Teil unwissenschaftlich und sagt, man soll dem wissenschaftliche Arbeit entgegenstellen. Ich habe dann angefangen, Kontakte zu knüpfen, zum Beispiel zur Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik. Etwas vorher hatte ich ein Seminar in der Uni zur Wirtschaft gemacht und habe mich versucht, in die Denke der Neoliberalen reinzudenken und tatsächlich jetzt nicht so, wie ich das von vielen Linken kannte, die per se im Neoliberalismus oder in den neoliberalen Menschen gesehen haben, die was Böses wollen, sondern ich habe gedacht, nö, vielleicht wollen die was Gutes und habe mich versucht, in denen ihre Denke reinzudenken quasi und habe dann da auch gemerkt, dass da vieles so nicht stimmig ist und in gewisser Weise schließe ich dann an Bourdieu an. Das ist das eine auf der Theorieebene, eine Theoriekritik, und das andere ist dann, dass er auch dafür plädiert hat, Netzwerke aufzudecken, die Neoliberalismus verbreiten. Und zwar nicht im Sinne von Verschwörungstheorien, sondern ich habe dann festgestellt, dass beispielsweise an der Tübinger Uni Neoliberalismus gelehrt wird, dass hier viele Menschen sind, die auch in der Montpellier Society oder ein paar sind zum Beispiel, die so als neoliberale Internationale gilt, und dass man da nicht groß nach Washington gucken muss, wo es immer hieß, da ist der IWF und der Internationale Währungsfonds, sondern das ist eine Denke, die auch hier vor Ort jeden Tag produziert wird und an Menschen weitergegeben wird. Ja.
Kann man Neoliberalismus in einigen wenigen Sätzen definieren oder beschreiben? Was ist letztendlich damit gemeint?
Gut, da kann man immer, das ist immer eine Frage des Standpunkts. Es gibt natürlich eine Selbstdefinition von Neoliberalen. Manche Neoliberale sehen es auch als Kampfbegriff. Viele haben gar keine Ahnung, was ursprünglich. Aber im Prinzip, nach dem Zweiten Weltkrieg 1947 gab es ein Treffen auf dem Mont Pelerin am Genfer See in der Schweiz. Und da hat der Wirtschaftswissenschaftler Friedrich August von Hayek ein paar Gleichgesinnte versammelt, und die haben beschlossen, dass sie auf intellektueller Ebene ihr Denken verbreiten wollen. Und letztlich kann man dann sagen, der Neoliberalismus, ja, das war so Deregulierung, also Regeln abschaffen, der Staat soll sich möglichst raushalten, so das. Da gibt es so ein paar, so Privatisierung, ja, das sind so die Grundsätze, die sind eigentlich relativ bekannt bei kritischen Leuten.
Mhm. Wie hat sich das dann nach dem, du nennst das Treffen auf dem Mont Pelerin quasi so als Initialzündung, ich meine, war es ja in dem Sinne vielleicht nicht wirklich Initialzündung. Aber wie hat sich es von da weiterentwickelt? Ich meine, das hat ja schon ganz schöne Wellen auch geschlagen und unsere Gesellschaft nach dem Zweiten Weltkrieg im Westen ziemlich bestimmt, ja.
Nicht direkt nach dem Zweiten Weltkrieg. Also da war ja, also letztlich die CDU hatte in ihrem Programm nach dem Zweiten Weltkrieg, war die auch eher kapitalismuskritisch, ne? Der Ludwig Erhard hat sich dann nicht ganz dran gehalten. Und da lief es ja auch ökonomisch einigermaßen gut. So richtig durchgesetzt hat sich, oder der Beginn war letztlich in Chile 1973. Ja, da war ja auch 9/11, ne, mit dem Putsch von Pinochet. Und da haben dann die Ökonomen letztlich, ja, was man so im Umfeld der Chicago Boys sagt, Milton Friedman und so und Hayek, die haben dann Pinochet ökonomisch beraten und unter besten Laborbedingungen konnten sie da ihre Liberalisierung der Wirtschaft umsetzen. Da leidet Chile noch heute drunter oder die armen Leute in Chile. Ja, das war so der Anfang. Und die zweite Stufe, ja, wenn man so will, vom Neoliberalismus wurde dann gezündet mit Ronald Reagan und Margaret Thatcher und in Deutschland dann mit dem Antritt von Helmut Kohl, also die sogenannte geistig-moralische Wende, wie der Kohl damals gesagt hat. Ne?
Mhm. Ja. Du hast vorher Stichwort Deregulierung auch genannt. Bei Deregulierung denke ich jetzt auch an Freihandelsverträge, die ja gerade auf der ganzen Welt um sich greifen, wie die Pilze aus dem Boden, schon seit längerer Zeit und auch damit verbunden auch das Gebaren von der vom Internationalen Währungsfonds. Ist das direkt miteinander verknüpft? Kann man das mit Neoliberalismus in einem Atemzug nennen?
Im Prinzip schon, ja. Also man muss dann immer ein bisschen differenzieren und dann gibt es lauter Fußnoten, die man noch dazu sagen könnte. Aber es gab ja den sogenannten Washington-Konsensus im Internationalen Währungsfonds, dass die letztlich armen Ländern immer geraten haben, ihre Märkte zu öffnen. Die reichen Länder haben tendenziell ihre Märkte noch abgeschottet oder dann Einfuhrzölle gemacht. Letztlich haben sie keinen reinen Neoliberalismus durchgeführt in den reicheren Ländern. Das haben teilweise auch Neoliberale kritisiert als unfair. Ja? Also die sind nicht per se, dass sie nur sagen, man muss alles den reichen Ländern, sondern die sind davon überzeugt, wenn der Markt möglichst frei ist auf der ganzen Welt, passiert das Beste. Genau, aber im Prinzip kann man Internationaler Währungsfonds zusammen mit Neoliberalismus nennen. Wobei da gab es auch Unterschiede. Also ein Horst Köhler ist zwar ein Neoliberaler, der später IWF-Präsident war, also unser Ex-Bundespräsident, aber den halte ich für einen relativ seriösen Neoliberalen, auch wenn ich mit seiner Theorie und den Schlussfolgerungen nicht einverstanden bin. Aber vor Horst Köhler hat der Internationale Währungsfonds auch zum Teil ja, eine richtig asoziale Politik gemacht. Also dass tatsächlich, das hat auch ein Neoliberaler wie Jeffrey Sachs kritisiert, dass die richtig Spekulanten Geld in Rachen geschustert haben und das den armen Ländern aus der Tasche gezogen haben. Da ist die Brasilienkrise 98 das beste Beispiel dafür. Und da habe ich eben angefangen, da hatte ich damals in Amsterdam ein Jahr studiert und habe das quasi live mitgekriegt und hatte einen super Ökonomieprofessor, der da ein Seminar dazu gemacht hat. Ja. Und das ist in meinem Buch dann auch ein bisschen ausgeführt.
Mhm. Vielleicht nochmal kurz, du hast vorher gesagt, du hast dich versucht, in die Denke der Neoliberalen reinzuarbeiten und hast dann aber gemerkt, da stimmt was nicht.
Im Prinzip kann man so sagen, ja. Es gibt zum Beispiel einen bekannten Ökonomen in Deutschland, das ist der Jürgen Bernardo Donges. Den hat Helmut Kohl als Chef der Deregulierungskommission eingesetzt. Ja. Jetzt habe ich vor einigen Jahren, der ist, ich glaube, vor 2-3 Jahren gestorben, habe ich ein Buch von der Bundeszentrale für politische Bildung gefunden. Und da begründet er den gesamten Freihandel mit dem Ricardo-Theorem. Ja. Und das
muss ich jetzt vielleicht mal kurz ausführen.
Das ist das Ricardo-Theorem besagt im Prinzip, dass ein Land sich auf ein Gut spezialisieren soll und dann das andere Gut, was es gibt nur zwei Güter in dem Modell und man soll dann das andere Gut von einem anderen Land holen, was ja und dass da beide Länder besser fahren. Das wäre jetzt zu viel, wenn ich das jetzt alles im Einzelnen ausführen würde. Aber im Prinzip funktioniert das Modell nur, wenn es zwei Länder gibt und zwei Güter, kein Geld. Die Menschen haben ihren Lebensunterhalt schon gesichert. Da kommen wir vielleicht später noch dazu mit der Ceteris Paribus-Klausel. Aber und der Jürgen Bernardo Donges tut dann in dem Buch der Bundeszentrale für politische Bildung Freihandel eben mit einem Ricardo-Theorem begründen und sagt, wer das sich da nicht dran hält, lässt sich von irgendwelchen Ideologen steuern, ja, die nur irgendwelche Klientelpolitik für Arbeitslose machen oder sowas. Ja, also, und das ist, ich finde das intellektuell höchst fragwürdig, was der da macht. Ne? Genau.
Okay. Gut. Ja, wie sich das dann beziehungsweise zu der wissenschaftlichen Kritik dran, da würde ich dann gern auch im nächsten, nach der nächsten Musik drauf eingehen. Du hast jetzt dein nächster Musikwunsch ist von ABBA, On and On and On. Passt das thematisch oder?
Das hatte ich wahrscheinlich, ich habe schon gedacht, okay, wenn ich dem Albi meine Playlist bringe, der kriegt wahrscheinlich eine Gänsehaut und die Fußnägel rollen sich auf. Nee, ABBA war meine erste Lieblingsband in 70er Jahren, aber ich finde es auch ein gutes Beispiel, das ist kein typisches ABBA-Stück, das ist relativ rockig und da geht es um eine Party, wo so Smalltalk ist und dann sagt der Mann halt, es passieren einfach schreckliche Dinge gerade, die Menschen kümmern sich nicht um Menschenrechte und sowas und dann, ja, und letztlich sehe ich zurzeit auch sowas oder in den letzten Jahren, ja, dass viele so tun und sagen, ja klar, es ist Klimawandel, aber es machen tatsächlich wenige was und dann geht man wieder zum Flirten über oder macht irgendwas und lenkt sich davon ab und das war so der Grund. Also people care for nothing, no respect for human rights ist so eine Zeile ganz am Anfang und das hat mich dann dazu bewogen, das Lied zu wählen.
Die unbekannte politische Seite von ABBA. Tatsächlich dann. Bin mal gespannt. Okay? Aber on and on and on.